Radiogeschichten.
Gewissheiten aufzuheben und im Uneindeutigen nach Orientierung zu suchen, ist ein Kennzeichen der Literatur des kolumbianischen Schriftstellers Juan Gabriel Vázquez. Ob es sich nun um das folgenschwere Attentat auf einen Politiker handelt, wie in seinem 2018 für den damals noch Man Booker Prize nominierten politischen Roman »Die Gestalt der Ruinen« oder um zwei Freunde und die Macht des Zufalls, wie in einer Kurzgeschichte aus dem 2021 auf Deutsch erschienenen Erzählband »Lieder für die Feuersbrunst«. Es sind kleine Zufälle, Unfälle und Willkürakte, die Existenzen in den Büchern prägen, so auch in der Geschichte der Doppelgänger. Es liest Markus Hering.
Ernesto Wolf. In der Schule stand sein Name in der Jahrgangsliste unter meinem, auf den in Kolumbien nur selten einer folgt. Am Tag der Auslosung für den Militärdienst sorgte die alphabetische Reihenfolge dafür, dass ich vor ihm meine Kugel zog. Im weinroten Samtbeutel lagen nur noch zwei. Eine blaue und eine rote, wo eben an die 50 gelegen hatten, die Zahl der Schüler, die in diesem Jahr zur Einberufung anstanden. Das Spektakel fand im Teatro Patria statt, einem Nebengebäude der Kavallerieschule, wo heute schlechte Filme gezeigt werden. Die rote Kugel würde mich zum Militärdienst schicken, die andere meinen Freund. Ein simples Verfahren. Ich griff hinein, zog die blaue Kugel heraus. Und bevor ich mir bewusst geworden war, dass ich meinen Freund verurteilt hatte, war der schon auf die Bühne gestürzt und umarmte mich unter dem empörten Blick des Offiziers und dem verschwörerischen der Assistentin. Mit bedenkenloser Leidenschaft und irritierendem Gehorsam trat Ernesto Ende August seinen Dienst in Tolemaida an, bei der Kompanie Ayacucho, 10. Brigade. Ayacucho. Diese Kakophonie sagte ihm nichts, war höchstens eine blasse Erinnerung aus der Grundschulzeit. Als Enkel eines eingebürgerten Ausländers, der sich dem Koreakrieg verweigert hatte und daraufhin von einer einflussreichen Zeitung als vaterlandsloser Geselle bezeichnet worden war und als Sohn eines Vaters, der herangewachsen war, ohne recht zu wissen, wohin er gehörte, wusste Ernesto wenig über Ayacucho im Besonderen oder die Unabhängigkeitskriege im Allgemeinen. Aus Freundschaft fühlte ich mich verpflichtet, seinem Patriotismus auf die Sprünge zu helfen. An einem Sonntag stand ich in aller Frühe auf, machte am Heldendenkmal ein Sofortbild und brachte es ihm nach Tolemaida, in eine Zeitungsseite gewickelt. Es war August. Der Herbstwind blies bereits und auf den Grünflächen um das Denkmal herum waren Leinen gespannt, an denen Drachen zum Verkauf hingen, geometrische Figuren aus Seidenpapier mit Bambusskelett, die keiner Bergböe standhalten würden. In Tolemaida, das im heißen Flachland lag, wehte kein Wind. In Tolemaida regte sich die Luft nicht, schien sich niemals zu regen. Der Gefreite Jaramillo ließ die Kadetten eine alte Boa-Schlange schultern. Die Dauer entsprach der Schwere ihrer Vergehen. Der Gefreite Jaramillo erzählte der Kompanie als Drohung oder zur Abschreckung von der einzigen urbanen Legende in dieser ländlichen Gegend, dem Kerker von Cuatro Bolas, wo ein Bauer, ein Ungetüm von Mann, sich mit den Aufmüpfigen gottlos vergnügte. Ein Jahr lang erzählte Ernesto Wolf vom Gefreiten Jaramillo mehr, als er je über einen anderen erzählt hatte. Der Gefreite Jaramillo war verantwortlich für die Reglosigkeit der Luft, für das Fieber, für die Blasen an den Händen, die man bei den Schießübungen vom Gewehrhalten bekam. Er war verantwortlich für die Tränen der jüngeren Rekruten. Manche mit vorzeitigem Abitur waren erst 15, die sich hinter den Schuppen oder in den Waschräumen versteckten und nachts das Gesicht unter dem erstickenden Kopfkissen verbargen. Der Gefreite Jaramillo. Nie erfuhr ich seinen Vornamen, bekam ihn nie zu Gesicht, lernte ihn jedoch hassen. Sonntags, wenn ich Ernesto in der Escuela de Lanceros besuchte oder zu Hause bei den Wolfs in Bogotá, setzte er sich nieder auf das dürre Gras, wenn der Besuch in Tolemaida stattfand, in Bogotá ans Kopfende des Tisches und erzählte. Seine Eltern und ich aßen währenddessen, sahen einander an und gemeinsam hassten wir den Gefreiten Jaramillo. Aber nein, ich irre mich vielleicht. Vater Antonio war nur bei Ernestos Heimurlauben anwesend. Er hatte nie einen Fuß in die Escuela de Lanceros gesetzt. wie auch damals nicht in das Teatro Patria. Als wir an einem dieser Sonntage zusammen im Auto saßen, die Fenster hochgekurbelt, der Staub, der Lärm an der Puente Aranda, und auf den Bus warteten, der Ernesto zum Heimurlaub aus Tolemaida bringen würde, sagte Antonio Wolf, der mich immer mehr ins Herz schloss, plötzlich zu mir: »Aber du hättest nicht gewollt.« Diesen seltsamen Satz sagte er, der unvollständig zu sein schien und es doch nicht war, und nahm dabei nicht die Hände vom Lenkrad. Diese Hände eines alten Boxers, eines bayerischen Bauern, die den Neuankömmling nie würden abschütteln können, auch wenn nicht er der Einwanderer gewesen war, sondern sein Vater. Er sprach, ohne mich anzusehen, denn in einem Wagen sieht man sich gewöhnlich nicht an. Wie ein Feuer oder eine Kinoleinwand fesselt die Windschutzscheibe die Blicke, hält sie fest, band sie. Deshalb sagt sich in einem Wagen manches leichter. »Was hätte ich nicht gewollt?«, fragte ich. »Einfach so weggehen«, sagte er. »Weggehen und deine Zeit verlieren.« Aber Ernesto wollte hin. Wozu? Um blödsinnige Schwüre zu lernen und das Schießen mit einem Gewehr, das er sein Lebtag nicht mehr benutzen wird. Ich war damals 18. Ich verstand seine Worte nicht, verstand nur, dass Antonio Wolf, ein Mann, den ich respektieren gelernt hatte, ganz offen mit mir sprach und vielleicht auch mich respektierte. Ein Respekt, den ich mir nicht verdient hatte, denn verantwortlich war das Glück, keine Idee, keine Prinzipientreue gewesen, dass ich mich nicht an dem verfluchten Ort befand, wo man blödsinnige Schwüre lernte und das Schießen mit Gewehren, die man nie wieder benutzen würde, wo man jedoch vor allem seine Zeit verlor, die eigene wie die der Eltern, und wo das Leben sich verhedderte. Und tatsächlich verhedderte sich Wolfs Leben. 17 Tage vor Ende des Militärdienstes starb Ernesto bei irgendwelchen Manövern, deren Bezeichnung ich nicht kenne. Eine Seilrolle gab nach. Ernesto fiel 30 Meter tief in eine Schlucht zwischen zwei Bergen. Sein Körper schlug mit 70 Stundenkilometern auf die Steine auf. Und alle waren sich einig, dass er bereits tot gewesen sein musste, als er auf dem Talboden aufkam. Bei einem kleinen Wasserfall, an dem sich die Liebespaare der Gegend treffen, um ihr erstes Mal zu erleben. Ich hätte zur Beerdigung gehen können, tat es aber nicht. Ich beschränkte mich auf einen Anruf. Bei den Wolfs war besetzt und ich versuchte es kein zweites Mal. Stattdessen schickte ich Blumen und einen Brief, in dem ich erklärte, ich sei in Barranquilla, was natürlich eine Lüge war. Und ich weiß noch genau, wie unsinnig schwer es mir fiel, mich zwischen Barranquilla und Cali zu entscheiden, die Stadt zu wählen, die wahrscheinlicher klang oder weniger Skepsis erweckte. Ich erfuhr nicht, ob die Wolfs mir geglaubt oder die plumpe Lüge durchschaut hatten. Sie beantworteten den Brief nicht und ich besuchte sie nach dem Unfall nie mehr. Ich begann Jura zu studieren, wusste jedoch schon nach der Hälfte des Studiums, dass ich niemals in dem Beruf arbeiten würde. Denn ich hatte ein Buch mit Erzählungen geschrieben und mir war klar geworden, dass ich nichts anderes in meinem Leben tun wollte. Ich ging nach Paris. In Paris lebte ich fast 3 Jahre. Ich ging nach Belgien. In Belgien verbrachte ich in der Nähe eines unaussprechbaren Orts in den Ardennen 9 Monate. Im Oktober 1999 zog ich nach Barcelona. Im Dezember desselben Jahres lernte ich in den Weihnachtsferien, die ich bei meiner Familie in Kolumbien verbrachte, eine deutsche Frau kennen, die 1936 nach Kolumbien ausgewandert war. Ich stellte ihr Fragen über ihr Leben, über die Flucht ihrer Familie vor den Nationalsozialisten, über das Kolumbien zur Zeit ihrer Ankunft, und sie beantwortete alles mit einer Freimütigkeit, die mir seitdem nie wieder begegnet ist. Ich notierte ihre Antworten auf einem kleinen karierten Notizblock. Jahre später benutzte ich die Aufzeichnungen, die Antworten, das heißt dieses Leben, für einen Roman. Der Roman erschien im Juli 2004. Er handelte von einem deutschen Emigranten, der gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im Sabaneta interniert worden war, einem Luxushotel, das die kolumbianische Regierung vorübergehend in ein Internierungslager für feindlich gesinnte Staatsbürger umgewandelt hatte, Feinde Roosevelts, Sympathisanten Hitlers oder Mussolinis. Die Recherchen für den Roman hatten sich als schwierig erwiesen, denn das Thema ist für viele Familien von Bogotas deutscher Gemeinde noch immer heikel, ja, tabu. Deshalb erschien es mir umso ironischer, dass nach Veröffentlichung viele Leute auf mich zukamen und mich baten, ich solle doch nun ihnen zuhören, ihre Geschichte erzählen. Noch Monate später erhielt ich Mails von Deutschen oder ihren Kindern, die das Buch gelesen hatten und 1-2 Angaben korrigierten, die Farbe einer Hauswand oder das Vorkommen einer Pflanze an einem bestimmten Ort. Und sie tadelten mich, weil ich mich nicht besser informiert hatte, und boten mir dann ihre eigenen Geschichten für mein nächstes Buch an. Deshalb überraschte es mich nicht, als ich im Februar 2006 einen Umschlag erhielt, auf dessen Rückseite ein deutscher Name stand. Ich gestehe, dass ich einige Sekunden brauchte, bis ich ihn identifizierte, dass ich erst auf der 2., 3. Stufe zu meinem Hauseingang ein Gesicht zu dem Namen vor mir sah. Ich öffnete den Brief auf der Treppe, fing im Aufzug mit dem Lesen an und beendete ihn stehend in der Küche meiner Wohnung, die Reisetasche noch über der Schulter, die Eingangstür sperrangelweit geöffnet, der Schlüssel noch im Schloss. Stell dir vor, wie komisch, stand in dem Brief. Im Spanischen gibt es kein Wort für das, was ich bin. Wenn deine Frau stirbt, bist du ein Witwer. Wenn dein Vater stirbt, bist du eine Waise. Aber was bist du, wenn dein Sohn stirbt? Der Tod eines Sohnes ist so grotesk, dass die Sprache kein Wort dafür gefunden hat. Obwohl Tag für Tag Kinder vor ihren Eltern sterben und Eltern Tag für Tag unter dem Tod ihrer Kinder leiden. Ich habe deinen Weg verfolgt, wollte mich aber bis jetzt nicht melden. Wollte dir weder begegnen noch schreiben. Weißt du warum? Weil ich dich gehasst habe. Jetzt hasse ich dich nicht mehr, das heißt nur an manchen Tagen. Dann verlasse ich morgens voll Hass auf dich das Bett und wünsche deinen Tod, oder ich stehe auf und wünsche mir, dass deine Kinder sterben, falls du Kinder haben solltest. Aber nur an manchen. Verzeih, wenn ich dir das brieflich sage, so etwas sollte man einem ins Gesicht sagen, direkt und persönlich, aber das ist in diesem Fall nicht möglich, weil du drüben lebst, in Barcelona, und ich hier in einem Häuschen in Chia, das ich mir nach der Scheidung gekauft habe. Du weißt bestimmt von der Scheidung. Ganz Bogota hat in dem Jahr davon gesprochen. All die hässlichen Einzelheiten kamen ans Licht. Nun gut, darauf will ich nicht näher eingehen, will dir jetzt nur gestehen, dass ich dich gehasst habe. Ich habe dich gehasst, weil du nicht Ernesto warst. Denn es fehlte so wenig und du wärst Ernesto gewesen, warst es aber nicht. Ihr habt dieselbe Schule besucht, wusste dieselben Dinge, wart in derselben Fußballmannschaft, habt in derselben Reihe im Teatro Patria gesessen, aber du hast zuerst die Kugel aus dem Beutel gezogen, die für Ernesto bestimmt gewesen war. Du hast ihn nach Tolemaida geschickt, und das will mir einfach nicht aus dem Kopf. Würdest du Yamara oder Zuniga heißen? Mein Sohn wäre doch lebendig und ich hätte mein Leben noch im Griff. Aber mein Sohn ist tot. Er hat diesen Scheißnachnamen. Dieser Scheißname ist schuld an seinem Tod. Der Name, der auf seinem Grabstein steht. Vielleicht kann ich es mir selbst nicht verzeihen, dass ich ihm diesen Namen gegeben habe. Aber weshalb solltest du all das verstehen? Da du nicht mal den Schneid gehabt hast, auf dem Friedhof zu erscheinen, um dich von deinem langjährigen Freund zu verabschieden. Da du drüben lebst, fern von diesem Land, wo man seinen Militärdienst leistet und womöglich mit dem Leben dafür bezahlt. Du lebst bequem, was soll dich das kümmern? da du dich seit dem Tod deines Freundes versteckst, weil du Schiss hast, den Dingen ins Auge zu sehen und dir bewusst zu machen, dass eine Familie zerstört wurde, eine Familie, die deine hätte sein können und es bloß aus glücklichem Zufall nicht war. Wovor hast du Angst? Dass es eines Tages dich trifft? Das wird es, glaub mir. Eines Tages kommt der Moment, an dem du merkst, dass man manchmal die anderen braucht. Und wenn sie nicht im richtigen Augenblick für dich da sind, kann dein Leben in die Brüche gehen. Ich weiß nicht, was mit meinem geschehen wäre, wenn ich dich am Tag der Beerdigung hätte umarmen und dir für dein Kommen danken können. Oder wenn du einmal die Woche zum Mittagessen gekommen wärst, wie damals, als Ernesto beim Militär war und Ausgang hatte. Wir haben über den Gefreiten Jaramillo gesprochen. Ernesto hat uns von dem Kerker erzählt und von der Boa, die man den Rekruten um die Schultern gelegt hat. Manchmal glaube ich, all das hätte ich besser verkraftet, wenn ich es mir gemeinsam mit dir am Tisch hätte in Erinnerung rufen können. Ernesto hat dich geliebt. Freunde fürs Leben wärt ihr gewesen. Und du hättest uns eine Stütze sein können. Wir haben dich geliebt, hatten dich ebenso ins Herz geschlossen, wie Ernesto es getan hat. Aber nach all dem kräht kein Hahn mehr. Du bist nicht da gewesen.
Hat einen Ausschnitt aus Der Doppelgänger von Juan Gabriel Vázquez gelesen. 8 weitere Geschichten finden Sie in dem von Susanne Lange übersetzten Band Lieder für die Feuersbrunst, erschienen im Verlag Schöffling und Co. Die heutige Radiogeschichte hat Gudrun Hamböck gestaltet. Auf diese wunderbaren Klänge folgen nun Hinweise für Ö1-Club-Mitglieder und solche, die es noch werden wollen.